Du hörst den Podcast Abnehmen leicht gemacht von und mit mir, Lana Nut. Ich bin Coach und Fitnesstrainerin und ja, der Grund, warum du diesen Podcast hörst, ist, dass ich gerne möchte, dass du bei deiner Abnahme nicht nur diese körperliche Ebene im Auge hast, sondern auch die mentale, die emotionale Ebene. Das heißt also, dass du deine Abnahme sowohl im Außen als auch im Innen so gestaltest, dass du letztendlich eine nachhaltige, langfristige Abnahme erzielen kannst. Denn ich bin der Meinung, dass man wirklich nur ganzheitlich Veränderungen erzielen kann. Und wenn man zum Beispiel abnimmt, äußerlich alles funktioniert, aber innerlich irgendein Konflikt da ist und man eben diesen Konflikt bisher im man mit Essen kompensiert hat oder gelöst hat, dann wird sich das auf Dauer halt auch wieder so manifestieren. Und indem du auch die inneren Dinge angehst, kannst du halt eine ganzheitliche und wirklich nachhaltige Veränderung angehen. Genau. Und deshalb gibt es in diesem Podcast auch immer mal wieder Interviews, Interviewgäste und genau das ist heute auch wieder der Fall, denn ich habe Benjamin Alfons im Interview und Benjamin ist nicht nur Trainer und Coach zum Thema Angst und Hypochondrie, sondern er ist auch noch Gründer von Servus Happiness, hat seinen eigenen Online-Kurs, ist ursprünglich eigentlich Wirtschaftssinologe, das heißt, er kommt auch aus einer ganz anderen Ecke und hat sich dann tatsächlich für das Thema, was wirklich Leidenschaft in ihm hervorruft, gewidmet. Ja, also Benjamin hat wie gesagt seinen eigenen Online-Kurs, er beschäftigt sich aus seiner eigenen Geschichte heraus mit dem Thema Angst und Hypochondrie hier im Speziellen und ich habe ja schon einmal eine Podcast-Folge aufgenommen zum Thema Angst und Vertrauen und du weißt sicherlich auch, dass Ängste beim Abnehmen wirklich sehr, sehr präsent sind auf ganz unterschiedlichen Ebenen und deswegen ist es ein ganz wichtiges Interview, ein ganz tolles Interview und ich möchte ja gar nicht jetzt groß vorgreifen. Hör dir gerne das Interview an, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. So, dann starten wir jetzt ins Interview mit Benjamin Alfons. Hallo Benjamin, wie geht's dir?
Servus, hallo. Ja, mir geht's gut. Schön, dass ich da sein darf. Danke.
Ja, schön. Schön, dass du da bist. Ich starte jetzt erstmal mit einer Vorstellung von dir und wenn ich irgendwas Wesentliches vergesse, kannst du das natürlich sehr gerne ergänzen. Genau. Also, nur damit dich jetzt auch jeder Hörer auch einmal kennenlernt. Der Benjamin ist zertifizierter Happiness-Trainer und Coach, ist Wirtschaftssoziologe ursprünglich und ist dann aber wirklich halt zu diesem Coaching übergegangen, zu diesem Training übergegangen und hat Servus Happiness gegründet. Und ja, also Benjamin hat halt selbst ursprünglich das Thema Hypochondrie und Zukunftsängste gehabt und hat damit gekämpft. Und deswegen hat er sich in seinem Coaching-Business, in seinem Trainer-Business auch auf dieses Thema Angst spezialisiert. Und wie es so häufig ist, wie es ja auch bei mir ist, hat er sich aus dem eigenen Leid heraus mit diesem Thema befasst, hat er viel selbst ausprobiert, viel getestet, halt um sich selbst zu helfen, um selbst Heilung zu finden und einfach durch diesen eigenen Prozess eben viel gelernt und im Endeffekt ist er dann halt dazu übergegangen, dass er jetzt auch da aus seiner Erfahrung anderen Menschen mithilft und hat einen eigenen Online-Kurs, der heißt Adieu Angst und Servus Happiness erschaffen und genau, das ist das, was Benjamin hier heute tut und ganz aktuell hier und heute sprechen wir einmal mit Benjamin darüber, was Angst auch mit Abnehmen zu tun hat und genau, starten wir direkt mal in das Thema hinein, wenn du nicht noch was zu dir zu ergänzen hast.
Perfekt, alles gut, danke.
Super. Okay, dann lass uns mal erstmal so ganz grundsätzlich klären, was ist Angst eigentlich und warum haben wir Menschen überhaupt Angst? Also welchen Sinn gibt es von Angst?
Gerne. Also Angst hat ja eher einen schlechteren Ruf, ne? Keiner will wirklich Angst haben und wenn dann Menschen doch es mit der Angst bekommen oder zu tun bekommen, dann ist es oft so, ist so ein Gefühl, möchte ich gar nicht haben, ich möchte es am liebsten irgendwie weghaben. Aber wenn wir es mal genau uns anschauen, ist Angst super wertvoll und super wichtig und wenn wir als Menschheit dieses Gefühl nicht hätten, dann wären wir schon lange nicht mehr auf der Welt tatsächlich. Also kann man eigentlich sagen, wir Menschen stammen alle ab von Angsthasen eigentlich. Ne? Unsere Vorfahren, die waren Angsthasen, die Vorvorfahren waren auch Angsthasen. Und es geht im Endeffekt ums Überleben. Das ist ein evolutionärer Schutzmechanismus, der uns am Überleben hält. Ne? Wir haben das entwickelt im Endeffekt, um überhaupt unser Überleben sichern zu können. Und wenn man sich mal die Steinzeit zum Beispiel anschaut, oder das typische klassische Beispiel mit dem Säbelzahntiger, der durch die durchs Gebirge da streift. Wenn wir da keine Angst gehabt hätten in dem Moment, Was wäre passiert? Logische Konsequenz, ja, der hätte uns aufgefressen, der hätte uns zerstückelt. Und von daher, wie gesagt, ist es super, super wichtig, sich das auch immer, immer wieder mal in den Kopf oder in Erinnerung zu rufen, wie wichtig es eigentlich ist, Angst zu haben. Natürlich hat sich in der Zeit jetzt viel verändert. Wir haben nicht mehr diese typischen Gefahren von früher. Jetzt sind es andere Gefahren im Endeffekt. Aber der Mensch, der menschliche Mechanismus, der funktioniert noch genauso im Endeffekt. Ja, er funktioniert genauso. Er reagiert körperlich auf gewisse Reize. Die Emotion kommt hoch, die Amygdala schaltet sich an. Und es geht am Schluss eigentlich nur noch darum, ich muss jetzt entweder kämpfen oder flüchten. Ja, das sind die zwei Strategien. Es gibt auch noch, dass man eingefroren ist. Ne? Das ist die Starre dann, wenn man überhaupt nicht mehr, sag ich mal, reagieren kann. Und von daher, ja, darf man sich das, wie gesagt, einfach nochmal in Erinnerung rufen, dass nicht alles an dieser Angst schlecht ist.
Ja.
Erstmal.
Ja, ich finde das auch immer ganz wichtig, weil wir hier schnell in so eine Bewertung reinkommen von Angst und dass Angst, wie du sagst, dass die meisten Leute das gerne direkt verdrängen, weghaben wollen, dieses Gefühl. Und das aber durchaus auch seine Berechtigung hat. Und ja, genau. Und beim Abnehmen ist es halt auch so, wie gesagt, das ist jeder, der den Podcast schon länger hört, der weiß ja, Abnehmen ist ein Veränderungsprozess, also ein Prozess, der viele Dinge an einem Menschen, in dem Leben von einem Menschen, in den Beziehungen von einem Menschen verändert. Und natürlich birgt Veränderung auch insofern Gefahr, ja. Und wie Ben ja gerade gesagt hat, unser Körper unterscheidet da nicht zwischen Säbelzahn, Tiger oder unser Gehirn und jetzt anderen Gefahren, wie zum Beispiel der Gefahr, jemanden zu enttäuschen, vielleicht sich selbst beim Abnehmen, ja. Ja, aber lass uns da nochmal ein bisschen reingehen und sagen, okay, und erklären oder schauen, warum passiert es uns, dass wir eben beim Abnehmen oder bei Veränderungen wie einer Abnahme Angst haben?
Ja, jede Veränderung ist ja unsicher. Wir wissen nicht genau, was passiert. Ne? Veränderung ist erstmal etwas, was wir nicht kennen. Und wir Menschen fühlen uns natürlich am wohlsten, in einer Safe Zone zu sein, in unserer Komfortzone im Endeffekt, weil da wissen wir genau, was zu tun ist. Wir wissen, wie wir reagieren müssen. Wir kennen die Reize. Wir wissen, wie es funktioniert. Und jetzt gehen wir praktisch aus dieser Komfortzone raus und begeben uns eigentlich absichtlich in eine Unsicherheit. Und Unsicherheit erzeugt immer irgendwas körperlich. Ne? Im Endeffekt ist, wenn man es mal genau nimmt, ist das ganze Leben unsicher. Ja, das wollen wir eigentlich gar nicht so wahrhaben und reden auch gar nicht so viel darüber. Man redet ja kaum über, oder wenig, sag ich mal, über den Tod, über schwere Krankheiten. Das sind immer so Themen, die wollen wir eigentlich gar nicht so uns anschauen. Ja. Und so ähnlich kann es natürlich auch sein, wenn man neue Dinge startet, wie zum Beispiel ein eigenes Projekt startet, indem man zum Beispiel abnimmt. Na? Dann kann das gewisse Trigger eröffnen, wo man zum Beispiel, wo Glaubenssätze dahinter stecken, die wir fest manifestiert haben, zum Beispiel, ja, ich bin ja nicht gut genug, ich schaffe das ja gar nicht, wie soll ich denn das schaffen? Ja, das können vielleicht andere, aber bei mir funktioniert das nicht so. Ja, ich habe schon das und das vielleicht probiert, aber es hat nicht geklappt. Also man ist dann in so einem gewissen Teufelskreis, weil man aufgrund dieses Glaubenssatzes nicht in die Gänge kommt, erstens das, weil man sich nicht aus dieser Komfortzone traut und dadurch wiederum den Glaubenssatz bespielt, ja, ich schaff's ja nicht. Ne? Ja. Aber das hat ja alles Reiz und Wirkung, Ursache und Wirkung im Endeffekt. Und wenn man das nicht so erkennt, dann kann man da ganz schön fest drinstecken. Also die Frage ist immer auch bei so etwas, welche Glaubenssätze stecken dann dahinter oder welches eigene Bild habe ich denn von mir? Das darf man sich dann erstmal in der Form anschauen.
Ja, total. Ich fand es auch ganz spannend, du hast ja gesagt, so auch so Thema Tod, da sprechen wir nicht drüber. Also, ne, und das habe ich auch häufig das Gefühl, wenn ich mit meinen Coaches, wenn ich mit Leuten über das Thema Abnehmen spreche, dass da so blinde Flecken sind, ne, weil wir machen genau das, das ist jetzt nicht das Thema Tod, aber wir wissen eigentlich ungefähr, wo uns der Schmerzpunkt sitzt, wo unsere Angst sitzt, aber wir sprechen nicht darüber. Wir stellen uns selbst nicht diese Fragen, die wir uns fragen sollten. Oder wir gucken eigentlich aus dieser Angst nicht mal wirklich hin, wie es eigentlich ist, sondern wir übernehmen da vielleicht irgendwelche Antworten aus Zeitschriften, aus Medien, aus, ne, also einfach irgendwie was so grundsätzlich irgendwie für uns als Antwort taugt, aber wirklich in die Tiefe gehen wir nicht. Und ich glaube, das ist ähnlich wie jetzt beim Thema Tod, wo halt auch ganz viel Unsicherheit ist, dass wir gar nicht darüber sprechen. Ja, also jetzt sowohl offen mit jemand anderem drüber, als auch mit uns selbst. Und das fand ich jetzt noch ganz bemerkenswert, was du gerade gesagt hast. Ja.
Hm. Ja. Hm. Ja.
Ja, und beim Thema Angst, du sagst es jetzt gerade mit den Glaubenssätzen, ja, also total. Beim Abnehmen, ja, es ist halt auch wirklich, glaube ich, diese Angst vor Veränderungen. Also was ich halt auch noch bei vielen meiner Coaches gesehen habe, ist auch so ein bisschen Angst, aus dieser Gruppe rauszufallen. Also sich vielleicht, ne, wenn jetzt meine ganze Familie dick ist, zum Beispiel, dass ich dann abnehme, dann ist es nicht, meistens nicht so, dass es wirklich bewusst ist, an der Oberfläche ist, aber es gibt halt auch diese Angst, irgendwie aus der sozialen Gruppe auszufallen. Das fängt halt an mit, ich bringe mein Essen in der Tupperdose und falle dadurch auf, und es endet halt damit so, okay, meine ganze Familie ist dick, wenn ich nicht mehr dick bin, gehöre ich nicht mehr dazu. Ja. Magst du da vielleicht noch was zu sagen, diese soziale Angst, warum wir die haben? Ja,
ja gern. Es ist ja eigentlich wie mit dem, also ich habe da ein anderes Beispiel gerade, ist mir gerade eingefallen, wenn man ja zum Beispiel auf einer Party ist und kein Alkohol trinkt, dann kommen ja oft auch die Fragen, ja, wieso trinkst du nichts? Was ist denn los, wieso trinkst du nichts? Was passiert da? Und im Endeffekt werden die Menschen, die das dann beobachten, die werden mehr oder weniger gezwungen, durch dein Verhalten ihr eigenes Verhalten zu hinterfragen. Aber viele Menschen sind da nicht so reflektiert und machen das natürlich dann unterbewusst. Ja, macht jetzt der was falsch oder ich was falsch? Aber dann kommt natürlich ein großer Abwehrmechanismus, der eigentlich sich selbst schützen will, und der sagt, nee, ich mache ja nichts falsch. Ich bin ja hier auf einer Party und da trinkt man ja. Das gehört ja in der Gesellschaft dazu. Und genauso kann es natürlich sein, in Bezug auf das Thema Gewicht und Abnehmen. Ja, wenn man jetzt in einer Familie ist, wo man das eher vorgelebt bekommen hat, na, dieses, hey, ess doch auf und das gehört doch dazu und man isst doch da einen Kuchen und das ist doch auch das normal, aber man sich selbst so unwohl eigentlich fühlt damit, dann muss man ja erstmal aus diesem Muster ausbrechen. Und wenn man das tut, dann werden natürlich die Eltern erstmal im Endeffekt gezwungen, ihren eigenen Lebensstandard zu hinterfragen. Und wie gesagt, viele reagieren dann nicht mit, ah ja, du hast ja recht, weil wenn sie das so reagieren würden, dann würden sie wahrscheinlich auch gar nichts mehr, dann hätten sie ja auch wahrscheinlich ein ganz anderes Gewicht, sondern sie reagieren mit, was ist mit dir jetzt los? Was hast du da jetzt für einen Quatsch gelesen? Also mit Abwehr im Endeffekt. Und das macht es dann natürlich unglaublich schwer, wenn man in so einem Bereich ist, sage ich mal, wo es dann mehr Abwehr gibt, weil dann hat man erstens mal mit sich selbst zu kämpfen, aber auch noch mit den ganzen anderen Menschen, die auf einen reinreden. Und da fühlt man sich manchmal sehr machtlos und verloren, glaube ich, dagegen. Und es braucht dann eine Portion extra Selbstvertrauen und extra Mut, sich dann trotzdem seinen eigenen Weg zu gehen und nicht sich die Sachen dann schlecht zu reden oder schlecht lassen zu reden.
Ja, hast du da einen Tipp, wie man sich vielleicht da ein bisschen abgrenzen kann, wenn man halt das Gefühl hat, dass man in so einem schwierigen Umfeld ist, dass da noch Ängste, weil es ist ja im Grundeffekt, wenn die Eltern oder wer auch immer jetzt mit so einer starken Abwehr reagieren, da ist ja auch Angst auf deren Seite. Entweder ist es so, dass du das Ergebnis halt noch nicht siehst von der Abnahme von dir dann im Endeffekt und die sagen, okay, wozu machst du das überhaupt? Was soll das? Bringt doch nichts. Oder wenn sie ein Ergebnis sehen, dass sie mit ihrem eigenen Glaubenssatz konfrontiert werden, dass sie es halt nicht können, aber du. Also alle anderen können es, aber ich nicht. Hast du einen Tipp oder eine Erfahrung, wie man hier sich abgrenzen kann gegen die Ängste von anderen, damit die einen nicht auch noch zusätzlich beschweren?
Ja, also wichtig ist erstmal offene Kommunikation. Ich glaube, immer aus dieser Ich-Botschaft erzählen, wie fühle ich mich und wie nehme ich Dinge wahr, und auch mal gerne auch sagen, wenn dann so ein Gegenwind kommt, dass man wirklich auch sagt, hey, ich mache gerade das und das für mich, das ist gerade mein Weg und ich habe das Gefühl, dass du damit ein Problem hast, dass man Dinge offen anspricht. Mhm. Ja, und das aus der Ich-Perspektive, also nicht mit Anschuldigung, sondern einfach nur, wie man sich dann natürlich fühlt, wie man sich selbst fühlt. Und selbst auch da kann es natürlich zu Reibereien kommen und man kann da vielleicht auch auf keine Lösung kommen. Wenn das dann so weit kommt, dass man auch da auf keine Lösung kommt und auf einen gemeinsamen Nenner, dann gilt es nach meiner Meinung konsequent auch, gewisse Themen dann gar nicht mehr groß in den Raum zu stellen, dass man für sich die Dinge einfach macht und für sich seinen Faden hat. Und wenn dann das Thema hochkommt, dass man sich dagegen entscheidet, eine Diskussion da anzufangen oder sich dagegen entscheidet, irgendwie Argumente da finden zu müssen, weil du kannst noch so gute Argumente haben, wenn der Mensch, wenn dein Gegenüber das partout auch nicht sehen oder hören will, dann bringt es nichts. Dann bringt es auch nicht, da Gespräche zu suchen, sonst irgendwas, sondern dann ist es viel, viel wichtiger, sich, wie du schon sagst, nach dem Leitfaden Abgrenzung oder an die Abgrenzung zu halten. Das schafft man nur, indem man wirklich auch abgrenzt. Ja, mit dir, du bist meine Familie, ja, meine Eltern, was weiß ich, wir können über das und das reden, da fühle ich mich wohl, aber wir reden nicht mehr über das Thema Abnehmen. das Thema Abnehmen hat bei uns in diesem Raum, da möchte ich nicht mehr drüber sprechen. Ja, und dann auch wirklich auch Nein sagen lernen und sagen, nein, das mache ich für mich, aber darüber möchte ich nicht mehr sprechen.
Ja, ist auch lustig. Genau so habe ich es für mich halt auch gemacht, dass ich manche Themen einfach nur mit manchen Leuten bespreche, wo ich weiß oder merke halt, die sind reflektiert, die sind offen, und bei anderen tue ich es halt nicht. Und manchmal ist es auch so, irgendwann kommen die von alleine. Also wenn die wirklich eine ehrliche, ernste Frage zu dem Thema haben, dann kommen die auch irgendwann von alleine an, ohne dass ich mit denen darüber spreche. Und das macht ja dann auch nochmal einen Unterschied, ob da wirkliches Interesse darin dahinter steht, ja, oder ob es halt wirklich nur so diese Angstmechanismen sind von den anderen Menschen, die da gerade wirken. Und ich glaube, jeder, der mit dem Thema Abnehmen zu tun hat, ist einfach schon mal auf Angstmechanismen von anderen Menschen gestoßen. Und ich glaube, wir alle haben da ein ziemlich gutes Gespür, wann da eigentlich so ein Angst- oder Abwehrmechanismus bei jemandem abläuft oder wenn da wirkliches Interesse am Thema besteht. Ja.
Absolut, ich glaube, das merkt man auch auf vielen Instanzen, dass man die Körpersprache und wie darauf reagiert wird, welche Wortwahl da gefunden wird. Und ich glaube auch, dass man sich immer wieder im Hinterkopf auch rufen darf, wenn man erstmal so sein Ziel für sich erreicht hat und die Menschen einen wirklich auch gern haben und lieben und das Familie ist, dann werden die auch zukommen auf einen am Schluss, na, auch wenn dann vielleicht abwehrbar, aber die werden am Schluss auf einen zukommen und sagen, wow, hey, ich habe nicht geglaubt, dass du das irgendwie schaffst und jetzt schau dich mal an. Und dann werden sie vielleicht sogar nach Tipps fragen, wie hast du das gemacht? Das könnte ja für mich auch was sein, weil durch diesen Körpergewichtsverlust, da strahlt mir auch wahrscheinlich eine ganz andere Dynamik aus, ne? Eine andere Lebensfreude wahrscheinlich auch und geht anders durch den Tag im Endeffekt, wenn man da darunter gelitten hat, im Endeffekt zuvor. Und das strahlt man auch aus. Und da werden Leute, früher oder später, werden Leute dann auch fragen, wie hast du es denn eigentlich gemacht?
Ja, ich höre gerade dieses Zitat, was ich wahrscheinlich vollkommen falsch wiedergebe jetzt ein. Erst lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und irgendwann fragen sie dich, wie es geht.
Ja, absolut, ja. Absolut, absolut.
Und ich glaube, da muss man dann einfach durch und sich für eine gewisse Zeit manchmal abgrenzen, weil, wie du eben am Anfang gesagt hast, da kämpft man nicht nur mit sich selbst und, seien wir ganz ehrlich, wenn wir so eine Abnahme durchmachen, haben wir meistens wirklich auch viel mit uns selbst zu tun und das kostet einfach schon Energie und Abnehmen, weil das Energie auch ein ganz wichtiger Punkt, ja, also ich kann meine Energie einfach nicht verschwenden an andere Leute, an die Ängste von anderen Leuten und ja, einfach, ja, mich mit denen beschäftigen, weil das ist im Endeffekt ja deren Thema und nicht deins, wenn die damit zu tun haben und du kannst auch, wenn wir ganz ehrlich sind, nie etwas für jemand anders an diesem Punkt tun. Das kann immer nur jeder für sich selbst tun, mit seinen Ängsten zu arbeiten. Und da eine Abgrenzung zu finden, ist da, glaube ich, wirklich essentiell, auch wenn sie vielleicht nur temporär ist. Also es kann ja, wie gesagt, sein, dass sich der andere auch noch öffnet, dass er dann sagt, du bist jetzt inspirierend für mich, ich finde das bewundernswert, was du geschafft hast, hilf mir vielleicht. Ja? Also dass da auch dann die Bereitschaft ist, an die eigene Angst zu gehen. Aber solange da keine Bereitschaft ist, glaube ich, ja, ist das wie, wenn man vor eine Wand läuft. Bei jemand anderem, ne?
Absolut, ja. Man darf sich wirklich diesen doppelten Kampf vorstellen, ne? Den Kampf mit sich selbst und dann auch noch kämpft man gegen die Meinung an anderer und das, wie du schon sagst, das zehrt hier sehr viel an der Energie und wenn man sich das mal anschaut, warum wir denn eigentlich immer in der Gruppe auch sein wollen, auch das hat natürlich evolutionär zu tun. Nur damals konnten wir in der Gruppe überleben, ne? Im Rudel sozusagen. Das ist heute auch nicht mehr sag ich mal, muss. Wir sind sicher, ja, wir brauchen keinen Rudel mehr. Aber wir haben natürlich das Bedürfnis, nach wie vor, wir sind soziale Wesen und wir wollen natürlich Teil dieser Gruppe sein. Ne? Und deswegen haben wir auch Schwierigkeiten natürlich, uns dann auch mal abzulösen und mal Nein zu sagen und Grenzen zu ziehen, weil wir glauben, wir könnten dadurch auch abgestoßen werden. Das würde ja, früher hätte das geheißen, der sichere Tod. Aber heute heißt dieses Abstoßen nicht mehr Tod, es heißt einfach nur im Endeffekt, okay, ist vielleicht die falsche Gruppe, in der ich mich bewege. Ne? Ja. Da gibt es vielleicht eine Gruppe, die würde mich unterstützen, die würde mich motivieren, die würde sagen, ja, cool, coole Entscheidung, dass du das machen willst, ja, go for it, ja, lass zusammen laufen gehen. Ja? Das ist dann vielleicht die Gruppe, in der man wesentlich mehr profitieren kann und es gibt ja auch diesen Spruch, den sicherlich jeder kennt, du bist das Ergebnis von den Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Da ist mit Sicherheit einiges auch dran, weil man kann entweder ja in einem Bereich sein, wo man ständig runtergezogen wird oder im anderen, wo man ständig motiviert wird. Und ich glaube, da darf man sich dann auch ein bisschen unterscheiden oder entscheiden, wo möchte ich sein. Wird natürlich schwierig, wenn es ganz enge Familie ist oder Freunde und so weiter. Aber wie gesagt, da zählt dann wieder Regel 1, habe gute Zeit mit ihnen, ja, aber versuch nicht, diese Themen irgendwie anzusprechen.
Oh, super. Ja, das dachte ich gerade auch noch, okay, ja. Okay, man kann sich natürlich abgrenzen, aber man kann natürlich gleichzeitig auch noch einen Raum schaffen mit einer Gruppe, die inspirierend und motivierend ist. Ja, finde ich total super, dass du das sagst, dass man hier auch eine Gruppe oder ein beflügelndes Umfeld schaffen kann gleichzeitig, ne? Weil, so wie das eine ausbremst, unterstützt einen dann das andere. Und was mir jetzt gerade auch noch kam, war, dass dieses mit der Gruppenzugehörigkeit da auch die Angst vor Ablehnung oder beziehungsweise das Bedürfnis nach Anerkennung mitschwingt. Und das ist beim Abnehmen, glaube ich, auch ganz, ganz essentiell. Und ich habe persönlich auch immer die Erfahrung gemacht, dass wenn ich sage, okay, möchtest du hier einfach von anderen Anerkennung, möchtest du von anderen Liebe zu meinen Coaches, dass da im ersten Moment auch erstmal so, nee, das brauche ich ja nicht. Mhm. So, ne? Dass wir das hier an dieser Stelle nochmal kurz klarstellen, dass das etwas ist, was wir alle wollen, ja, ob es im Großen ist, ob es im Kleinen ist, aber im Endeffekt, wenn ich jemand anderen anlächle und der guckt mich ernst und böse zurück an, dann fühle ich mich schlecht, ja,
ja.
Weil ich mich abgelehnt fühle, weil ich halt in dem Moment nicht von dem anderen diese Anerkennung, den ich wünsche, mir von einem anderen Menschen bekommen habe, weil ich mich aus der Gruppe, auch wenn wir dann in dem Moment nur eine Zweiergruppe auf der Straße sind, die sich auch in 2 Sekunden wieder auflöst, weil ich das da nicht bekomme und weil ich Angst habe, dann ne, wahrscheinlich von allen abgelehnt zu werden und allein zu sterben. Ja.
Absolut, absolut. Ist ein Urinstinkt, den kriegen wir auch nicht raus, der ist halt in uns und das ist auch total menschlich und auch gut, ne, ein Bedürfnis nach Anerkennung zu haben. Und wie du sagst, das hat jeder, egal was er macht,
ja.
Ob das in seinem Beruf ist oder als Mutter, in egal welcher Rolle er eigentlich ist, und da ist auch nichts verkehrt dran.
Ja.
Also da darf man auch sich das eingestehen und sagen, ja, das ist halt ein Teil von einer Menschlichkeit sozusagen.
Und wie alles hat es ja auch immer wieder eine positive Seite, ne? Weil, wie gesagt, dadurch schaffen wir soziale Gruppen, dadurch schaffen wir Verbündungen. Und wenn man sich die Welt anschaut, wie sie jetzt gerade ist, wenn wir alle Einzelkämpfer wären, dann gäbe es wesentlich weniger Kultur, dann gäbe es wesentlich weniger Dinge, die wir als Menschheit auch jetzt positiv erreicht hätten, ja? Was wir erfunden haben, wo wir innovativ waren, das sind nie einzelne Menschen, das sind immer Verbindungen. Und von daher dieses Bedürfnis hier auch mal als Chance zu sehen, dass man sich hier mit anderen Menschen wirklich in eine Verbindung begibt, ja, finde ich sehr wichtig. Und das eben nicht abzulehnen oder zu sagen, nee, sowas, ich will nicht, mir sind andere egal. Das ist ganz häufig, was ich höre, mir ist die Meinung von anderen egal. So, ich habe nie das Gefühl, dass das 100% stimmt, weil ich glaube, bei keinem Mensch kann das 100% stimmen. Vielleicht bei manchen Menschen, die Meinung von diesem Menschen ist mir jetzt egal. Aber ich glaube nie, dass man vollkommen und unberührt sein kann, wenn ein anderer Mensch zu einem irgendetwas sagt, was negativ ist.
Das ist ja ein Klassiker, ne? Stell dir vor, du hältst eine Rede und da hören dir 100 Menschen zu. Und einer von den 100 Menschen würde sagen, ja, hast ein bisschen schnell geredet. Und 99 sagen aber, hey, das war super. Dann würde man im Kopf erstmal haben, habe ich echt zu schnell geredet? Ja, so funktioniert halt unser Gehirn auch ein bisschen, weil wir erstmal auf den Blick für die Gefahr haben, für das, was nicht so gut läuft, ne? Aber auch dieser Blick, der auch evolutionär irgendwo entstanden ist, nur der konnte uns überhaupt so weit bringen, ne? Dass wir lösungsorientiert sind, dass wir versuchen, Fehler rauszukristallisieren. Ich glaube, man darf sich halt einfach nur bewusst machen, ab wann wird es zu extrem und ab wann bin ich noch reflektiert. Ne? Wenn jetzt 99 Menschen sagen, das war gut, dann war das gut. Ne? Dann hat der eine vielleicht ein bisschen, vielleicht eine andere Definition von einem guten Vortrag und so weiter und so fort. Ich glaube, man darf sich da nicht auf diese eine Stimme aufhängen, aber ich glaube, man darf auch akzeptieren, dass unser Gehirn so funktioniert in erster Linie und man muss einfach bewusst damit umgehen im Endeffekt, ne? Dass man bewusst jetzt wird oder sich bewusst sagt, ah, okay, das ist praktisch eine normale Folgerung, da ist Kritik, ja, natürlich auch kritikfähig bleibt, aber sich dann nicht irgendwie festfährt und dann so an sich zweifelt, dass man alles schlecht redet, ne? Ja. Weil das ist ja faktisch einfach nicht der Fall dann an der Stelle.
Ja, was du auch gerade sagtest, das ist auch genau der nächste Punkt, auf den ich gerne zu sprechen kommen möchte, ist, dass es einen kritischen Punkt gibt, ja, bis wohin die Angst sinnvoll ist und ab wo sie eher destruktiv wirkt. Und vielleicht magst du da so ein bisschen was, oder wollen wir jetzt so ein bisschen drüber sprechen, inwiefern uns die Angst halt irgendwann in unserer Entwicklung einschränkt und ja, warum es halt auch sinnvoll ist, sich der Angst zu stellen und an ihr zu arbeiten. Ja.
Gern. Also einschränken ist schon das richtige Wort. Angst wird dann zum Problem, wenn wir uns einschränken lassen, wenn wir anfangen, Dinge auf einmal zu vermeiden, aufgrund dieser Angst. Dann sind wir kein Konstrueur mehr unseres Lebens, sondern dann konstruiert die Angst unser Leben. Und das erzeugt immer Leid. Ne? Am Schluss kann das zu einem Teufelskreis werden und zu einer Abwärtsspirale. Es kommt natürlich immer darauf an, vor was man Angst hat. Es gibt zum Beispiel Menschen, die haben Angst vor Spinnen und vermeiden natürlich Spinnen. Aber solange die jetzt nicht darunter extrem leiden, sage ich mal, ne, solange sie damit okay sind, genauso wie Flugangst. Ne? Flugangst wieder erst dann zu Problem, wenn man fliegen will oder wenn man fliegen muss. Ja. Ne? Wenn man jetzt aber Flugangst hat und sagt, ja, ich will eh nicht fliegen und das aber die ehrliche Meinung ist und nicht irgendwie ein Deckmantel, um die Angst irgendwie zu decken, sondern wenn das die ehrliche Meinung ist, dass man sagt, ich bin heute ein Camper, ich fahre gerne mit dem Bus rum, dann ist es erstmal kein Problem. Also, um das nochmal zu wiederholen, Angst wird dann zu Problem, wenn wir etwas gerne tun würden und tun wollen, aber die Angst uns so einschränkt, dass wir es eben nicht tun, aufgrund dieser Angst. Und dann wird unser Leben und unser Radius im Endeffekt immer kleiner und kleiner und wir sind ja am Schluss Sklave dieser Emotionen.
Mhm. Oh, ich habe gerade, wo du das sagtest, dann auch direkt gedacht, okay, wo ist das beim Abnehmen? Und dann, wo du jetzt sagtest, wir tun irgendwas nicht, also dass die uns einschränkt, etwas nicht zu tun. Fast bei allen Frauen, mit denen ich arbeite, mit denen ich spreche, ist immer so, also dass dann so ein Satz kommt, ich würde gerne endlich wieder die Kleidung tragen, die ich gerne tragen möchte. Und dass sie meistens, wenn sie Übergewicht haben oder das Gefühl haben, sie haben Übergewicht, sich nicht trauen, wirklich die Klamotten zu tragen, ne? Also Klassiker, kurze Hosen oder Röcke oder kurze auch Arme, wo man die Arme dann halt sieht. Also nicht trauen, ihren Körper zu zeigen, aus Angst abgelehnt zu werden oder ja, Kommentare zu bekommen. Und hier, ich glaube, da ist dann schon ein super Argument, sich mit dieser Angst zu beschäftigen, weil im Endeffekt man da ja krass eingeschränkt ist in seinem Leben. Ja, jetzt, wie man sich kleiden darf allein schon und das beeinflusst ja dann auch, wie man auftritt und was man so tut in seinem Leben. Also im Endeffekt hier auch so ein bisschen Schlüssel zur Freiheit.
Ja. Schlüssel zur Freiheit, ja. Das ist ein schöner Spruch tatsächlich. Ich glaube, das ist der Schlüssel auch zur Freiheit, wenn wir uns damit beschäftigen, auseinandersetzen und dann Wege finden, mit dieser Angst umzugehen. Na, weil die Angst dann für sich, die lässt sich da wahrscheinlich erstmal auch nicht vermeiden. Na, oft lässt sich die Angst auch nicht vermeiden, aber das ist auch nicht das Problem. Das Problem ist, wenn man nicht mit dieser Angst umgehen kann. Mhm. Na? Wir sind jetzt nicht unbedingt der Steuerer von Angst. Wir entscheiden jetzt nicht unbedingt, wann dieses Gefühl hochkommt. Ja, das ist ein tieferes, komplexeres System. Aber wir können entscheiden, wie wir damit umgehen wollen. Und das ist praktisch der Schlüssel auch, was ich immer sage, bei Angstmanagement. Es geht ums Managen dieser Angst. Es geht nicht darum, die Angst haben oder nicht haben, sondern es geht darum, wie gehe ich damit um. Ja.
Okay, du bist natürlich jetzt beim Thema Hypochondrie. Ich gehe mal davon aus, dass die Leute, die so ein Thema haben, sich des Themas auch bewusst sind. Ich habe beim Abnehmen häufig das eher mit unbewussten Ängsten zu tun. Dass die Leute gar nicht wissen, dass sie da eine Angst haben, sondern dass sie nur merken, es klappt nicht. Ja, ich laufe hier irgendwie immer wieder gegen die Wand. Wie hast du da die Erfahrung? Wie ist das denn mit Ängsten? Sind die meistens bewusst? Kennen wir unsere Ängste überhaupt oder nehmen wir das überhaupt nicht wahr?
Pauschal würde ich behaupten, kann man das gar nicht so sagen. Also es gibt mit Sicherheit ganz viele bewusste Ängste. Es gibt aber auch ganz viele unbewusste Ängste. Und das tendiert dann von Mensch zu Mensch. Ne? Umso mehr ich mich natürlich mit mir beschäftige, umso bewusster bin ich mir natürlich über meine Gefühle und Ängste. Prinzipiell kann man sagen, dass vieles unterbewusst natürlich abläuft. Ne? Also wahrscheinlich viel, viel mehr, als wir glauben. Und sich das bewusst zu machen, ne? Sich bewusst über sich selbst zu werden, was will man im Leben, was hat man für Ängste, was hat man für Gedanken, wo will ich hin, wie will ich mein Leben verbringen, wie will ich es designen? Ich glaube, das sind immer die wichtigen Fragen im Leben, um natürlich auch überhaupt einen Veränderungsprozess antreten zu können. Weil jetzt stell dir vor, du hast ganz viele unterbewusste Ängste. Du musst ja erstmal, um in die Veränderung zu kommen, musst du ja erstmal bewusst werden, wo du dir im Weg stehst, wo du dir selbst im Weg stehst. Na, weil nur dann kannst du natürlich auch was verändern. Ja. Wir können nur Dinge verändern, indem wir uns darüber bewusst werden, wo es denn scheitert und wo wir denn in Blockade sind.
Absolut. Gibt es irgendwie solche Red Flags oder halt Hinweise, dass hier eine Angst von mir sein könnte?
Ja, im Endeffekt kann sowas sichtbar werden, wenn man etwas gerne tun würde, aber aus irgendwelchen Gründen zum Beispiel immer wieder ins gleiche Verhalten rutscht. Na, man will zum Beispiel ein Beispiel, nur mal ein Beispiel, ich wüsste jetzt nicht aufs Abnehmen, ja, vielleicht aufs Abnehmen. Man will im Fitnessstudio einen Vertrag abschließen, man will anfangen, aber findet immer wieder Ausreden. Zum Beispiel, ja, jetzt habe ich gerade keine Zeit, gerade eben ist schlecht, weil ich ziehe jetzt um. Ja, und jetzt habe ich ja eine neue Arbeit angefangen, jetzt geht's auch gerade nicht. Oder vielleicht, ja, ich weiß nicht, kann ich wirklich so viel Geld jetzt im Monat ausgeben? Das könnten immer solche gleichen Ausreden im Endeffekt sein, die eigentlich unterbewusst aufgrund von Ängsten hervorgerufen werden. Ne? Die Angst zum Beispiel, ja, wenn ich das jetzt mache, dann muss ich ja wirklich anfangen. Dann muss ich ja jetzt wirklich anfangen, in die Gänge zu kommen. Bin ich denn schon bereit dazu? Schaffe ich denn das? Kann ich das denn? Ne? Und dann kann dieser Selbstzweifel im Endeffekt eine Ausrede finden, um es eben nicht zu tun.
Ich glaube auch generell, wenn man merkt, man ist gerade nicht selbstbestimmt oder ein bisschen wie ferngesteuert. Also es ist eigentlich nicht das eigene Interesse, was hier hintersteht, hinter dieser Handlung. Also auch zum Beispiel jetzt Thema Essen. Da haben ja auch ganz viele ein Problem dann, dass sie eigentlich was ganz anderes wollen. Nee, sie wollen eine gesunde Ernährung, sie wollen gerne halt kein Fastfood essen, keine Süßigkeiten essen. Aber in der Realität ist es dann so, dass es ganz anders aussieht. Und da ist es ja dann auch so, dass man nicht selbstbestimmt handelt, sondern wie ferngesteuert handelt, ja. Und da, also jetzt aus meiner Erfahrung, kann da halt auch immer die Angst, ja, zu versagen, also diese gesunde Ernährung gar nicht bewältigen zu können, weil man halt auch gewisse Bilder, ne, mit gesunder Ernährung verknüpft und man das vielleicht auch gar nicht will. So, keiner will den ganzen Tag Salat essen. Ne? Also, dass man hier die Angst entweder hat, es zu versagen, es nicht zu schaffen, oder es kann auch sein, dass man die Angst hat, es zu schaffen und dann gar nicht weiß, was man danach macht, wie man weitergeht. Ja, aber das kam mir gerade, wo du das sagtest, mit dem, wenn man etwas eigentlich tun möchte, es aber nicht tut. Also diese Fremdsteuerung eigentlich, ja.
Ja, gutes Bild dazu. Ich glaube auch dieses Schwarz-Weiß-Denken kann einen dann im Weg stehen. Ne? Es gibt entweder nur ganz gesunde Ernährung, einen ganz guten Lifestyle oder den ganz schlechten Lifestyle mit schlechter Ernährung. Aber das ist auch zu sehr schwarz-weiß gedacht, glaube ich. Ne?
Total.
Sowas kann einfach auch mal schwanken. Sowas ist flexibel. Sowas ist wie im Leben auch ein Auf und Ab. Und ich glaube, man darf sich da ein bisschen verabschieden von diesen, ich muss ab jetzt, wenn ich mich entschieden habe, nur noch 100% geben und mich nur noch 100% danach halten. Weil ich glaube, dann scheitert man auch meistens.
Ja, wenn man dieses, was du jetzt gerade sagst, mit dem 100%-Denken, ne, schwarz-weiß, das ist ja auch immer ein sehr deutlicher Hinweis auf einen Glaubenssatz. Ja? Also wenn man in entweder oder, wenn man in richtig und falsch denkt, dann ist das ein Lattenzaun hier, der winkt und sagt, hier ist ein Glaubenssatz irgendwo versteckt. Und Glaubenssätze haben ja natürlich auch immer das Potenzial, Ängste zu befeuern. Also ja, wenn du irgendwie merkst, dass du hier in richtig, falsch, also in diese Entweder-Oder-Haltung verfällst, dann könntest du tatsächlich auch, glaube ich, mal schauen und sagen, okay, verbirgt sich hier eine Angst von mir?
Ja, absolut.
Hast du vielleicht einen Tipp, ich frage immer gerne, wenn ich irgendeinen Experten zu irgendeinem Thema hier habe, wie man anfangen kann? Und du hast ja schon ein bisschen gespoilert, dass du gesagt hast, okay, Bewusstsein ist so quasi der allererste Schritt, den ich erstmal gehen muss. Also ich muss ja erstmal wissen, ich habe Ängste. Gibt es hier vielleicht einen Tipp oder einen ersten Schritt, den man machen kann, wo jemand, der jetzt zuhört, der sagt, okay, ja, jetzt durch das Gespräch, durch das Zuhören ist mir gerade aufgefallen, ich habe da vielleicht irgendwo eine Angst. Hast du da einen Tipp, wie diese Person jetzt vielleicht anfangen kann, mit ihrer Angst zu arbeiten?
Gern. Also wie gesagt, der erste Schritt ist wirklich die Bewusstmachung. Wenn du dann weißt, okay, das ist mein Thema, vor dem habe ich Angst. Dann gilt es darum, oder dann ist es Entscheidende, wie gehe ich mit dieser Angst um? Und da gibt es natürlich ganz viele Strategien, wie man mit Angst umgehen kann. Nach meiner Meinung und nach meiner Erfahrung ist erstmal das Allerwichtigste, dass man schaut, wo kämpfe ich denn an? Also wo ist Kampf gerade eben? Wo herrscht Kampf? Und wenn ich gegen dieses Gefühl der Angst zum Beispiel ankämpfe, dann ist es total wichtig, diesen Kampf erstmal aufzulösen, Stück für Stück. Das geht natürlich auch nicht von heute auf morgen, dass man sagt, okay, ich bin jetzt in Frieden mit meiner Angst, ich schwebe auf meiner inneren Wolke, ne, friedvollen Wolke. Das ist utopisch. Es braucht ein bisschen Zeit, es braucht Geduld, es braucht Übung. Aber die ersten Schritte sind immer, was will die Angst von mir? Sich das zu fragen, was will eigentlich die Angst von mir? Und meistens ist es wirklich so, dass die Angst im Endeffekt eigentlich nur angenommen werden will. Die will nicht weggedrückt werden, die will im Endeffekt fließen. Angst ist ja Energie, die fließen muss. Na, und die möchte im Endeffekt auch mitgenommen werden. Na, es geht nicht darum, wenn du jetzt anfängst im Fitnessstudio da zu trainieren, dann geht es jetzt nicht darum, da angstfrei hinzugehen, sondern es geht darum, die Angst mitzunehmen und okay damit zu sein. Na, also du kannst dir praktisch einen inneren Dialog dann auch vorstellen, wie du mit der Angst auch liebevoll kommunizierst, wo du sagst, okay, liebe Angst, ich weiß, du bist jetzt da, ich weiß, du willst mich, deine primäre Aufgabe ist, mich zu schützen vor Blamage zum Beispiel, vor Abgrenzung, mir ist das alles bewusst, aber ich habe mich entschieden, diesen Weg jetzt zu gehen und du darfst gerne auf meiner Schulter auch sitzen bleiben. Ich weiß, du möchtest mich schützen, ich weiß auch, du bist unangenehm, ich weiß, du musst auch ein bisschen unangenehm sein, weil du willst mich ja auch schützen, aber ich nehme dich jetzt mal mit und wir schauen uns das jetzt mal an. Hab keine Angst, liebe Angst. Na? Also gerne auch in diesen Dialog gehen, um sich diesem Gefühl auch anzunähern, weil wir dürfen auch verstehen, hey, dieses Gefühl ist an für sich ja gar nicht gefährlich, auch wenn es sich so anfühlt. Ich kann mich trotzdem bewegen und ich kann die Angst mitnehmen. Und man kann sich das ein bisschen auch vorstellen, wie, stell dir vor, du bist jetzt gerade in einem Restaurant, du sitzt da und wenn das Gefühl dann kommt im Endeffekt, ist ja wie ein Gast. Ja, wie ein Gast, der dann reinkommt und der kommt auf dich zu und der setzt sich auch gern vielleicht zu dir hin. Und dann bist du in diesem Dialog und du darfst verstehen, dass dieser Gast auch wieder geht. Na, er wird früher oder später wieder gehen. Es geht aber darum, nicht in Streit zu gelangen, wenn er sich zu dir sitzt auf diesen Stuhl, dass du hergehst und sagst, okay, ich will dich hier auf keinen Fall haben, verschwinde aus meinem Leben, sondern dass du in den Dialog gehst, ihn da sitzen lässt und dir bewusst machst, das ist jetzt ein Gast, wie jedes Gefühl im Endeffekt, und den kann ich auch am besten dann wieder loslassen, indem ich okay damit bin, dass er da ist gerade eben. Na, wir wollen im Endeffekt eine friedvolle Beziehung führen mit diesen Emotionen, um sie auch schneller wieder loslassen zu können und schneller wieder auf unseren Weg zu kommen, den wir eigentlich erreichen wollen.
Ja, mega gut. Ja, denn wenn man in den Kampf geht, dann erreicht man nämlich genau, dass die Angst sich noch stärker an einen klammert.
Absolut, absolut.
Ich fand das jetzt gerade mit dem, die Angst will mitgenommen werden, einfach richtig gut. Und das Bild, was du gegeben hast. Ich liebe ja Metaphern. Ne? Ich glaube, da kann auch jetzt jeder, der zuhört, sich das richtig gut vorstellen. Also vielen, vielen Dank dafür.
Gern. Das Thema ist natürlich komplex. Ne? Also das ist jetzt eine wichtige Sache, die am Anfang vor allem wichtig ist im Endeffekt. Natürlich kommen da noch Gedanken dazu. Ne? Man darf sich da auch mal die Gedanken anschauen. Und woher kommen denn die Gedanken? Weil die werden ja meistens auch durch Angst erzeugt im Endeffekt. Und dass man da so eine Mitte auch für sich findet. Und mit der Mitte meine ich im Endeffekt die Balance. Ne? Ja. Dass man sich über Dinge bewusst wird. Und die Dinge, die dann auch auf einen reinprassen, die auch im Innenleben vor sich gehen, dass man die auch besser einschätzen lernt. Ne? Dass man nicht reinfällt auf die Gedanken, dass man auch nicht reinfällt auf das Gefühl. Damit meine ich, dass man nicht sich abschrecken lässt aufgrund dieser Angst. Ne? Ja. Weil das will ja eigentlich die Angst. Wir dürfen verstehen im Endeffekt, dass das ein Schutz ist und dass dieser Schutz an manchen Sachen einfach nicht, sag ich mal, schützend ist, sondern dass es da uns eher im Weg steht, aber dass wir diese Emotion einfach noch in uns tragen, ja, und immer auch in uns tragen werden.
Ja, ich selbst nehme Angst immer so ein bisschen als Wegweiser. Also ich gucke, wenn ich irgendwas habe, was ich gerne machen möchte und da kommt Angst in mir hoch, dann ist das für mich ein deutliches Zeichen, dass hier ein Potenzial für meine Entwicklung liegt. Deswegen finde ich das Bild mit dem Angst will mitgenommen werden auch so gut. Das ist quasi so, wenn ich merke, mir stellt was sich entgegen, dann gehe ich dahin, nehme sie an die Hand, nehme sie mit und im Endeffekt wird sie ein Teil von mir, wenn ich da durchgegangen bin und gewachsen bin. Ja, weil ich bin mit ihr zusammengewachsen dann. Deswegen finde ich dieses Bild so geil, ja.
Schön, ja, voll. So ist es ja am Schluss, dass man... Das finde ich auch nochmal ein schönes Bild, ne? Also, dass man, dass im Endeffekt, dass alles, was mal schwer ist, ja irgendwann leicht wird, wenn man es oft genug auch tut, im Endeffekt. Das ist so auch, was ich mir auch da an der Stelle immer sage, wenn ich was Neues beginne, ne? Wo ich denke so, okay, wie zur Hölle geht das jetzt? Wie soll ich das anstellen, ne? Man wird ja erst Experte, indem man es tausende Male wiederholt hat, im Endeffekt. Und so kann man das vielleicht auch nochmal auf das Thema betrachten, ne? Am Anfang ist natürlich schwer, laufen zu gehen, in die Gänge zu kommen, joggen zu gehen, Körperübungen zu machen, aber das wird natürlich dann Stück für Stück auch leichter.
Ja, total. Okay, so, wir sind jetzt fast durch, aber ich habe am Ende immer noch ein paar Abschlussfragen, die ich mitbringe. Und die erste ist halt, wenn du jetzt nochmal dein jüngeres Ich, also wenn du jetzt den jungen Ben mal treffen würdest und wenn du ihm einen Rat mitgeben könntest, ja, was wäre der Rat?
Also im Nachhinein würde ich den jüngeren Ben sagen, vertrau in den Prozess. Weil dieser jüngere Ben, der war oft früher im Zweifel, der gedacht hat, ja, wie soll er das machen, wie soll er das anstellen? Vielleicht ist dieser jüngere Ben, hat er auch gedacht, so, er ist komisch, er ist irgendwie jemand, der den man vielleicht gar nicht so nachvollziehen kann, was er so sagt. Ich würde dem jüngeren Ben sagen, vertrau in den Prozess. Und ich würde ihn auch raten, dass er, wenn er erstmal anfängt, dass es kein Zurück mehr gibt. Das ist sowieso mein Leitspruch fürs Leben im Endeffekt. Es gibt kein Zurück mehr, weil wenn man erkennt oder erkannt hat, dass wenn man was angefangen hat und es funktioniert, dass das im Umkehrschluss bedeutet, dass man mit diesem neuen Wissen ja nicht mehr zurück kann. Na, also was ich damit sagen will ist, jetzt wenn wir es mal konkretisieren, jetzt stell dir vor, du fängst an zu trainieren und merkst auf einmal, wie gut du dich fühlst und wie besser du dich fühlst. Das ist ja neues Wissen, das du erschaffen hast. Ein neues Körpergefühl. Und du willst ja nicht mehr ins Alte zurück. Ja. Das heißt, es gibt kein Zurück mehr. Das heißt, jetzt genau an der Stelle dran zu bleiben, noch weiter reinzugehen, noch tiefer zu gehen, noch mehr zu erforschen über dein eigenes Wesen, über deine Glaubenssätze. Weil du hast in dem Moment erkannt, okay, ich kann ja was schaffen und erreichen. Ich muss nur anfangen. Und das Schlimmste, was jetzt ist, wieder zurückzugehen, wieder zurückzufallen. Es gibt Rückfälle, die gibt es immer. Es gibt immer mal wieder Zweifel. Das gehört alles zum Leben dazu. Aber die klipp und klare Entscheidung, es gibt kein Zurück mehr. Ich gehe jetzt meinen Weg und ich nehme alles mit. Und ich nehme die Hürden mit und ich nehme die Zweifel der anderen mit. Ja, nicht gegen mich, sondern im Endeffekt vielleicht sogar für mich, dass ich mich motivieren lasse und mir auch sage, hey, später werden es auch vielleicht die mal sehen, mir egal, was die glauben von mir oder was die denken, ich gehe meinen Weg. Das ist so mein Leitfaden auch für mein eigenes Leben im Endeffekt.
Mhm. Ja, und selbst wenn man so temporär scheitert, ne, man kehrt ja höchstens an den Ausgangspunkt mit einer zusätzlichen Erfahrung. Also man kann gar nicht wirklich wieder an den Ausgangspunkt zurückkehren, weil man ja immer durch die Erfahrung verändert ist.
Ganz genau. Man wird auch nie komplett wieder zurückfallen. Ne? Also man geht ja eine Treppe hoch im Endeffekt. Und nur weil man jetzt mal eine Treppe stehen bleibt oder eine wieder zurückgeht, ist man ja schon die ganzen anderen Treppen zuvor gegangen. Im Endeffekt ist es nie so, dass man von null anfängt. Ja, das glauben immer Menschen. Wenn sie dann zum Trainieren anfangen und dann haben sie eine Woche ausgesetzt, dann glauben die vielleicht, ja, jetzt fange ich ja wieder von null an. Aber das ist ja nie so. Das ist ja nie so, weil allein die Erfahrung, wie du schon sagst, die Erfahrung ist schon ein Gewinn im Endeffekt. Und das darf man sich auch immer wieder bewusst machen, dass der Weg da das Ziel ist und dass man immer, egal was man tut, auch wenn man sich mal gegen etwas entscheidet, immer einen Weg bereits geht.
Absolut, ja. Gibt es ein Buch, das dich auf deinem Weg begleitet hast, wo du sagst, so, das würde ich empfehlen oder das muss jeder gelesen haben, irgendwie ein Buch?
Es gibt ein Buch, das ist jetzt nicht unbedingt auf das Thema, was du behandelst natürlich, ja, das habe ich damals in meinem Studium gelesen und das nennt sich Die Tretmühlen des Glücks von Matthias Binswanger. Und da geht es darum, und ich glaube oder ich finde, das sollte sogar in der Schule als Pflichtlektüre irgendwie eingeführt werden. Da geht es darum, wir leben ja in einer Leistungsgesellschaft im Endeffekt und wir glauben alle, umso höher, umso schneller, umso weiter, umso besser. Das ist natürlich ein Stück weit, liegt es in der Natur der Dinge, dass wir Menschen immer besser werden wollen, immer mehr erreichen wollen. Aber wir dürfen verstehen, und auch natürlich die Wirtschaft funktioniert so, aber wir dürfen auch verstehen, dass dieser starke Drang, unserem Wohlbefinden ab einer gewissen Grenze, sage ich mal, uns schadet. Und wir dürfen einen gesunden Umgang damit finden. Und der Matthias Binswanger beschreibt es mit ich glaube, 5 Tretmühlen sind es. Die eine zum Beispiel ist die Status-Tretmühle. Ja, wir glauben, wir brauchen, oder viele Menschen glauben, die müssen einen gewissen Status erreichen, um glücklich werden zu können. Dann gibt es die Anspruchstretmühle zum Beispiel. Ja, wir müssen das und das besitzen und brauchen das und das in unserem Leben, um glücklich werden zu können. Und so arbeitet ja auch die Werbung und Marketing im Endeffekt. Ja, die verkaufen uns ein Mangelgefühl sozusagen. Und er beschreibt es in so einer wirtschaftlichen Form auch, aber auf so einer menschlichen Basis, die mich, als ich das gelesen habe, total angesprochen habe, wo ich auch für mich selbst viele Glaubenssätze entdecken durfte und erkannt habe, wo stehe ich denn mir selbst eigentlich im Weg, um glücklich zu werden. Mhm. Glücklich werden ist ja oft auch so ein Inside-Job. Wir haben natürlich Bedürfnisse, die wollen gestillt werden. Wir haben auch gewisse Wünsche und so weiter und so fort. Aber es hat sehr viel damit zu tun, wie sehen wir denn uns, wie sehen wir denn die Welt und welche Perspektive haben wir aufs Leben? Na, sehen wir eher den Mangel oder sehen wir das, was wir bereits besitzen? Dankbarkeit spielt eine große Rolle. Und genau, das Buch würde ich deshalb empfehlen, weil ich glaube, das würde viele Menschen tatsächlich auch glücklicher machen.
Und du hast gesagt, das ist jetzt nicht so mit Abnehmen, aber ich glaube, dass es ganz, ganz eng mit dem Thema Abnehmen zu tun hat, weil man da natürlich auch im Außen häufig Motive übernimmt, ja, warum man abnehmen möchte, weil man unbewusst von diesen Tretmühlen, von Status, von Anerkennung, von was auch immer, ja, weil das einen dann beflügelt. Und ich sage immer zu meinen Coaches, es ist vollkommen in Ordnung abzunehmen, aber man muss es für sich selbst tun. Und ich schreibe es in die Shownotes, ich setze auf meine eigene Leseliste, weil mich das jetzt auch interessiert. Und ja, also jeder, der das gerne lesen möchte, der findest du den Link auf jeden Fall in den Shownotes. Vielen Dank.
Gern, gern.
Ich werde hier immer ein Buch reicher pro Interview mindestens.
Geil. Ja, das ist doch cool.
Ist wirklich cool.
Es ist eine schöne Frage, ne? Es ist so eine schöne Frage, finde ich. Welches Buch hat dein Leben so verändert? Das ist eine geile Frage, weil ich glaube, bei jedem ist natürlich irgendwie ein anderes Buch, aber das ist im Endeffekt so eine wertvolle Frage, weil ich glaube, man kann dadurch, wenn man das dann sich das Buch auch mal anschaut, wo eine Person sagt so, hey, das hat mein Leben irgendwie geprägt, dann muss es ja irgendwie, da Mehrwert auch drinstecken. Für den einen mehr, für den anderen weniger, aber ich glaube, das ist eine schöne Frage, definitiv.
Ja. Ja, und ich tue mich auch immer schwer bei so einer Riesenauswahl, die jetzt bei Büchern oder Filmen oder was auch immer, da eine Entscheidung zu treffen. Und wenn dann jemand sagt, wirklich, ne, das ist besonders für mich, dann so lasse ich mir gerne Bücher empfehlen. Also vielen Dank.
Ja, ja.
Voll schön. Im Namen von allen, die zuhören. Genau. Okay, und jetzt ganz abschließend nochmal, wo findet man dich und wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Also wenn jetzt jemand dabei ist, der sagt, okay, ich habe hier vielleicht tatsächlich auch noch ein bisschen mehr ein Thema. Ich neige vielleicht tatsächlich auch zur Hypochondrie. Was kann ich da machen, um vielleicht mit dir in Kontakt zu kommen?
Gern. Also finden tut man mich bei Servus Happiness auf Instagram. Also einfach nur Servus Happiness eingeben. Da bin ich zu finden. Ansonsten, ich bin ja kein Therapeut. Also man muss da schon aufpassen, sag ich mal, dass man das auch sich nochmal bewusst macht. Ich bin ehemaliger Betroffener im Endeffekt, der aus dieser hypochondrischen Angst einen Weg gefunden hat, rauszukommen, beziehungsweise einen besseren Umgang damit zu finden. Und wenn du jetzt als Hörer das Gefühl hast, ich bin in meinem Leben total eingeschränkt und weiß nicht mehr, was zu tun ist, dann würde ich in erster Linie erstmal immer empfehlen, erstmal zu einem Therapeuten zu gehen. Na, das ist die allererste Anlaufstelle, wenn es dein Leben einschnürt. Da kannst du natürlich dann auch das mit dem Therapeuten absprechen, ob das denn Sinn macht für dich, mit einem ehemaligen Betroffenen zu reden und dich coachen zu lassen. Wenn du jetzt aber sagst so, nee, ich komme in meinem Alltag gut zurecht, aber das ist ein Thema, das ist trotzdem irgendwie ständig in meinem Kopf und irgendwie, ja, möchte ich da was verändern und ich möchte, es kann auch eine andere Angst sein, Hypochondrie ist natürlich mein Hauptmerkmal, weil das mein Thema ist. Man darf auch nicht vergessen, Angst hat 1000 Gesichter, aber der Mechanismus läuft ja meistens immer gleich ab, ja. Da ist dann schon fast egal, was es eigentlich ist, ne? Weil der Grundkern immer der gleiche ist. Aber wenn du das Gefühl hast, ja, du möchtest da mehr lernen drüber, du möchtest Veränderungen in deinem Leben in Bezug auf die Angst, du hast das Gefühl, du könntest dein Potenzial erweitern, wenn du das Thema angehst, dann auch da jederzeit dich einfach bei mir melden und dann würden wir erstmal ein Gespräch führen. Natürlich will ich erstmal wissen, wer ist da an der anderen Leitung? Was ist da genau das Thema? Und auch, um da überhaupt festzustellen oder feststellen zu können, kann ich dir denn überhaupt helfen? Ne? Das ist für mich auch ganz wichtig. Ich nehme wirklich nur Leute, wo ich überzeugt bin davon, dass die einen Profit davon tragen, wenn wir dann auch zusammenarbeiten.
Ja, ich werde auf jeden Fall alles zu dir nochmal verlinken. Das heißt also, jeder, der den Podcast hört, der weiß, der findet in den Shownotes alles zu dir, alle Links und ja, kann sich dann mit dir ganz leicht connecten. Ja. Dann sag ich jetzt vielen, vielen Dank für das wertvolle Gespräch. Ich fand es wirklich nochmal total schön. Also ich habe gemerkt, wir sind beide visuelle Typen. Wir mögen gerne Metaphern und Bilder. Und ja. Ich finde es aber auch hilfreich, um so ein komplexes Thema wie Angst, wie Abnehmen, solche Themen halt einfach zu machen und auch so, dass man sie gut verarbeiten kann. Und deswegen vielen, vielen Dank. Und als Gast hast du natürlich das Schlusswort. Also ja.
Gern. Also ich bedanke mich auch für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht. Finde ich da auch sehr sympathisch und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du da im Endeffekt, dass es mit dir sehr, sehr viel Spaß macht, auch zusammenzuarbeiten, also in der Rolle eines Coaches. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, wünsche dir auf jeden Fall weiterhin sehr viel Spaß mit deiner Mission im Leben und ja, wir werden uns bestimmt mal irgendwo mal wiedersehen hier auf Instagram oder sonst irgendwo.
Stimmt, dankeschön. So, ich hoffe, dir hat das Interview genauso gefallen wie mir. Ich fand es wirklich ein ganz inspirierendes Gespräch und vielleicht kannst du hier auch einiges für dich mitnehmen. Ich fand dieses Bild, ja, die Metapher, dass Angst als Wegweiser dient sozusagen und aber auch mitgenommen werden möchte. Also, dass Angst wie so ein Begleiter ist auf deinem Weg, auf deinem Wachstum und dass Angst eben nicht als etwas Negatives gesehen werden sollte, sondern tatsächlich wie so ein guter Freund, der einen eine gewisse Zeit lang begleitet, der einen beschützen möchte, vielleicht ein bisschen überfürsorglich ist, den man aber an die Hand nehmen sollte und mit ihm zusammen oder ihr zusammen das Problem angehen sollte. Und ja, ich werde dir natürlich alle Infos nochmal zu Ben, wie gesagt, in die Shownotes packen. Auch dieses Buch mit den Tretmühlen des Glücks findest du in den Shownotes. Und ich hoffe, wie gesagt, dir hat das Interview gefallen und ja, schreib das gerne. Ich glaube, wenn du den Podcast über Spotify hörst, kannst du das auch gerne als Feedback dalassen. Ansonsten natürlich auch jederzeit gerne rezensieren. Ist das ein Wort? Naja, du weißt, was ich meine. Oder dich sonst irgendwie in Kontakt mit mir setzen. Du weißt ja, du findest auf meinem Blog lananut.com alles Weitere zu mir. Und ja, ansonsten auch alles in den Shownotes, wie immer, wie gehabt. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, hab einen schönen Tag, mach's gut und ciao, ciao.